Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit den Energieexporten, an denen Russland noch immer Milliarden verdient, und mit der Macht der wissenden Masse, die Falschmeldungen in sozialen Netzwerken enttarnen soll. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Im Juli wird einige Tage lang kein Erdgas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland fließen. Denn für planungsmäßige Wartungsarbeiten soll die Leitung abgeschaltet werden. Dass solch eine Meldung für Irritationen sorgen kann und Befürchtungen weckt, unsere Gasspeicher könnten nicht rechtzeitig gefüllt werden, zeigt einfach, wie abhängig wir noch immer sind von fossilen Brennstoffen aus Russland. Das bestätigt auch gerade eine Studie, die genau nachgerechnet hat, wohin in Moskau seine Energieträger exportiert. Volker Mrasek mit den Einzelheiten.
Geschätzte 93 Milliarden Euro, so viel Geld haben Energieexporte in Russlands Kassen gespült während der ersten 100 Tage des Ukraine-Krieges. Der Großteil der Öl-, Gas- und Kohlelieferungen ging offenbar nach Europa, knapp über 60%. Diese Zahlen hat Lauri Milivirta zusammengetragen, Umweltökonom im Zentrum für Energie- und Luftforschung in Helsinki, einer nach eigenen Angaben unabhängigen Forschungsorganisation.
In the first 100 days of the invasion, in spite of all the talk about
Europa hat in den ersten 100 Tagen der Invasion trotz aller Ausstiegsdiskussionen schätzungsweise 57 Milliarden Euro an Russland überwiesen.
Laut dem Finnen importieren die EU-Staaten noch immer genauso viel Rohöl und Kohle aus Russland wie zu Beginn des Krieges. Spürbar gesunken sei dagegen die Einfuhr von Erdgas um rund 30%. Das liege an Ländern wie Polen, Litauen, Estland, Schweden und Finnland. Sie alle hätten russische Energieimporte inzwischen um die Hälfte oder mehr reduziert.
Deutschland hat den Import von Öl etwas verringert, den von Erdgas und Kohle leider nicht. Der Wert der Energielieferungen aus Russland ging deshalb kaum zurück, nur um rund 7%. Deutschland bleibt auch weiterhin der größte Importeur russischer fossiler Brennstoffe in Europa. Und er ist der zweitgrößte weltweit, übertroffen nur von China.
An die ganzen Zahlen zu kommen, war gar nicht so leicht und mit Detektivarbeit verbunden. Die Erdgasflüsse werden zwar laufend im Pipeline-Netz protokolliert, doch Erdöl und Kohle kommen überwiegend per Schiff und es fehlen Stellen, die darüber genau Buch führen. In der kommerziellen Schifffahrt gibt es aber das automatische Identifikationssystem. Schiffe funken regelmäßig ihre Kennung und ihre Positionen. Diese Angaben fließen in eine riesige Datenbank. Lauri Milivirta durchforstete sie tagelang auf der Suche nach Öltankern und Kohlefrachtern mit russischen Starthäfen. Sein Blick fiel dabei immer mehr auf Indien.
Wir haben entdeckt, dass seit Beginn der Invasion 6 Millionen Tonnen Rohöl von Russland nach Indien verschifft wurden. Das sind ungefähr 45 große Öltanker. Vor dem Krieg bezog Indien so gut wie gar kein Öl aus Russland. Im Mai dagegen war es knapp ein Fünftel der gesamten russischen Exporte. Und das ist definitiv auch jetzt noch so.
Viele Länder scheuten sich momentan, russisches Rohöl zu kaufen, so Milivirta. Sein Preis auf dem Weltmarkt sei daher stark gefallen. Indien bewog das offenbar dazu, zuzuschlagen, trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das Pikante an der Sache:
Es sind fast ausschließlich europäische Tanker, die das Rohöl von Russland nach Indien schaffen. Mehr als 60% werden von griechischen Schiffen transportiert und fast der ganze Rest von norwegischen und britischen. Die EU konnte sich bisher nicht darauf einigen, hier einzuschreiten. Würde sie das tun und europäische Tanker kein russisches Öl mehr in Drittländer liefern, gingen Russlands Einnahmen drastisch zurück.
Europa ist vor allem von russischem Erdgas abhängig. Aus Angst vor Engpässen soll die Versorgung jetzt anderweitig gesichert werden, etwa durch eine gesteigerte Produktion von Flüssigerdgas in Katar oder den USA. Künftig soll Erdgas auch aus Afrika kommen. Dafür müssen allerdings alte Förderfelder reaktiviert oder neue erschlossen werden. Auch Länder wie Kanada und Japan fahren fossile Energieträger wieder hoch. Das alles ist aber überhastet und schadet dem Klimaschutz. So jedenfalls eine Analyse, die jetzt auf der UN-Klimakonferenz in Bonn vorgestellt wurde. Dazu die Energieökonomin Mia Moisio aus dem New Climate Institute in Berlin.
Es gibt wirklich einen Goldrausch im Erdgassektor. Fast alle Länder haben Ausbaupläne. Diese Projekte nehmen aber Jahre in Anspruch und lösen überhaupt nicht das kurzfristige Versorgungsproblem, das wir haben. Stattdessen bescheren sie uns ein weiteres Jahrzehnt mit hohen CO2-Emissionen. Wenn alle diese Pläne umgesetzt werden, ist das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens nicht mehr zu erreichen.
Viel sinnvoller seien Maßnahmen, durch die Energie eingespart oder effizienter genutzt wird. Das Thema müsse dringend auf die politische Agenda, sagt auch die Internationale Energieagentur. Sie hat ausgerechnet, weltweit ließe sich so viel Energie einsparen, wie ganz China verbraucht.
Über Russland und seine Energieexporte berichtete Volker Mrazek.